Schriftlesung hören wir eine Verheißung aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 40, 1 bis 5, und das wird auch der Predigttext sein. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Amen. Herr, so bitten wir dich, segne du uns jetzt reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, Advent, das ist gute Nachricht für schlechte Christen. Ja, wir haben richtig gehört, gute Nachricht für schlechte Christen. Natürlich sollen sich auch die guten Christen im Advent freuen, aber für die schlechten Christen ist es eine besonders gute Nachricht. Und die soll es ja geben. Christen, bei denen nicht alles so schnurgerade und fehlerfrei läuft im Leben. Christen, die nicht perfekt sind. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich. Mein erster Gedanke, wenn Christen tief fallen. Das hätte mir nie passieren dürfen. Nun bin ich schon eine ganze Weile Christ, arbeite in der Gemeinde mit und nun das. Hoffentlich erfährt es keiner. Den anderen würde das bestimmt nie passieren. Was würden sie nur denken von mir? So hat schon mancher Christ erschrocken gedacht, als es ausgerechnet ihm dann doch passiert ist. Gott denkt jedenfalls sehr realistisch über uns. Er weiß, wie tief wir fallen können. Selbst die Frömmsten unter uns, selbst die mit dem stärksten Glauben. Er weiß, wie viel Unmögliches es in seinem eigenen Volk gibt. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Also was das Sündigen betrifft, da hatte Israel das Zeug zum Weltmeister. Wenn man die Bibel aufschlägt, schüttelt man den Kopf. Man fragt sich, was es in Israel nicht gegeben hat, was es im Volk Gottes alles Unmögliches gab, bevor sie dann ins babylonische Exil mussten, ins Ausland, fern von ihrer Heimat. Götzenstandbilder wurden angebetet. Die Geldgier hatte die Menschen fest im Griff. Die Armen wurden noch tiefer in die Armut gestoßen, weil man ihnen buchstäblich das letzte Hemd wegnahm. Und so weiter. Und so weiter. Alles im Alten Testament genau nachzulesen. Nicht, dass sie es nicht besser gewusst hätten. Wieder und wieder hatte der Herr ihnen seine Propheten geschickt, die sie an Gottes Wort erinnerten, sie ja beschworen, sie warnten, es half alles nichts. Das auserwählte Volk Gottes, es verhielt sich so, als ob die Strafe Gottes geradezu gesucht hätten. Und trotzdem redet Gott mit ihnen. Gerade jetzt, tröstet mein Volk, redet freundlich, so trägt es Gott seinen Propheten auf. Ja, sie hatten Gott oft genug ins Gesicht geschlagen mit ihrem Ungehorsam. Sie hatten seine suchende Liebe verachtet, aber er, der Herr, er denkt über sein Volk immer noch wie ein Vater über seine Kinder. Und jetzt sagt er, jetzt ist es genug. Ich bring's einfach nicht mehr übers Herz, sie noch länger zu strafen. Sie haben doch schon doppelte Strafe empfangen. Ich muss mit ihnen reden, tröstende Worte reden. Gerade hier in der Knechtschaft in Babylonien, weit weg von zu Hause, da brauchten sie diese Trostworte. Man fühlt sich irgendwie unwillkürlich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn erinnert, dachte ich. Der von zu Hause weggeht, von seinem Vater und dann buchstäblich bei den Schweinen landet, ganz unten. Der es voll ausgekostet hat, wie denn das so ist, wenn man weit weg ist von seinem himmlischen Vater. Wenn ich die Bibel lese, bin ich von einem zutiefst überzeugt, nämlich, dass ein Christ unter Umständen sehr weit weggehen kann von Gott. Sehr weit. Manche wissen das nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der Erfahrung. Dass es unter Christen eigentlich alles Unmögliche geben kann. Von übler Nachrede, Steuerbetrug, Unzucht, Ehebruch bis hin zu Schlimmerem. Man hat mal einen Evangelisten gefragt, sag mal, warum predigst du auf deinen Veranstaltungen immer auch über solche groben Sünden? Diebstahl, Ehebruch, Mord, was soll denn das? Die meisten Leute, die da kommen, die gehen doch auch in die Kirche. Da braucht man doch über sowas nicht zu reden. Der Evangelist antwortete, also nach meiner Erfahrung in der Seelsorge, gibt es unter christlichen Menschen all das, was es auch unter Ungläubigen gibt. Und deshalb predige ich auch immer wieder über diese groben Sünden. Die Bibel selbst ist ja in dieser Hinsicht sehr nüchtern und betreibt keinerlei Schönfärberei. Denken wir an König David. Der war ein Vorbild des Glaubens, hat seine Psalmen geschrieben, hat im Vertrauen auf Gott vieles durchlitten und der hatte sogar einen Mord auf dem Gewissen. Und die Bibel berichtet ganz ausführlich, wie er da hineingeraten ist und auch, wie Gott ihn wieder befreit hat. Nun hat nicht jeder trostbedürftige Christ solche groben Sünden auf dem Gewissen. Manche machen keinen Unsinn. Die gehen einfach ganz still weg von ihrem Herrn. Ist es am Anfang noch die Hektik? Man redet mit seinem Herrn unter der Woche nur noch zwischen Tür und Angel nach dem Motto, Losung lesen und Gebet darf nicht länger dauern, als ich zum Rasieren brauche. Ich kann ja sonntags noch mit Gott reden. So wird es dann schließlich immer öfter so, bis es dann soweit ist und man auch sonntags nicht mehr mit dem Herrn redet, weil es woanders schöner ist als in der Kirche. Man kann ja so viel Interessantes unternehmen, sonntags, mittlerweile sogar einkaufen. Ein Christ, einfach still weggegangen und aus der Gemeinde verschwunden, ist das wirklich so unmöglich? Gott redet mit mir freundlich, gerade dann, wenn ich das Unmögliche tue, das, worüber ich mit keinem reden mag und keinem dieser vielen guten Christen reden mag, bei denen scheinbar alles so glatt läuft. Aber Gott redet mit mir freundlich, gerade dann, wenn ich denke, also so kann es nicht mehr weitergehen, ich halte es nicht mehr aus. Gerade dann gilt es, Advent ist gute Nachricht für schlechte Christen. Er ist immer noch mein Vater und ich lege ihm am Herzen. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Zweitens, für Gott gibt es keine Hindernisse. Bereitet dem Herrn den Weg, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Ob es jemals noch einen Rückweg gibt, einen Neuanfang, so fragten sie sich. Weit weg von der Heimat, von Jerusalem, saßen sie dort, gefangen in einem fremden Land unter einer fremden Macht und sangen ihre traurigen Lieder. In manchen Psalmen lesen wir etwas von ihren Gebeten und Klagen. Herr, wie lange noch? Hast du uns denn ganz vergessen? Wissen wir, wenn wir immer hier bleiben, gibt es keinen Ausweg mehr. Es ist wohl eine Art Naturgesetz, wenn ich schuldig geworden bin und die Situation ist dann auch noch so richtig verfahren, dann wird oft das Herz ganz mutlos. Ich sehe all die großen Hindernisse, frage mich, wird Gott mich jetzt fallen lassen? Ist er jetzt fertig mit mir? Und selbst wenn er mir vergibt, wie komme ich anschließend aus dem Schlamassel heraus? Gott weiß, wie viel Trost und Zuspruch ich gerade dann brauche. Wenn er mich daran erinnert, für ihn, den Herrn aller Herren, für ihn gibt es keine Hindernisse, die zu groß wären für ihn. Keine Schuld ist zu groß, keine Situation zu verfahren, bereitet dem Herrn den Weg. Und wenn er seinem Volk eigens eine Straße bauen müsste, zur Rückkehr aus der Gefangenschaft, zurück in ihr Land, macht eine ebene Bahn unserem Gott, so heißt es hier. Wir wissen ja aus der Geschichte, wie Gott damals dann tatsächlich alles wunderbar gefügt, vorbereitet und durchgeführt hat. Und wir lesen davon, wie sie dann zurück konnten nach Jerusalem. Also nicht, dass dann auf einmal alles glatt gegangen wäre, das war ein schwerer Weg. Da waren erst die Verhandlungen mit dem persischen König, der da jetzt die Macht hatte mittlerweile in Babylonien. Dann die Intrigen, die beinahe noch alles zunichte gemacht hätten. Die harte, aber frohe Zeit, als sie in Jerusalem waren, dann Stein für Stein den alten Tempel wieder aufbauten. Und dann dieser schmerzhafte Tag, als das ganze Volk sich versammelte und in einem großen Bußgebet die Sache festmachte. Und sie sagten, so wie bisher können wir nicht weiterleben. Wir haben einiges zu ändern bei uns. Es war ein langer, anstrengender Weg, aber es war kein unmöglicher Weg. Im Gegenteil, denn Gott hatte vorher schon eine Straße gebaut zur Rückkehr. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Ja, ein Christ kann in große Schwierigkeiten geraten. Wenn er aus eigener Schuld Gottes Gebote missachtet und weggeht von seinem Vater, ich will das nicht weiter ausführen, wer sowas erlebt hat, der weiß, was gemeint ist, oder wer einen Christen kennt, der in sowas drinsteckt und dem er jetzt gerne helfen und zusprechen möchte. Große Schwierigkeiten, die gibt es, aber niemand soll verzweifeln, redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, als ob Gott hier dem Propheten sagt, sagt die frohe Botschaft nur recht laut und deutlich. Also so laut, dass es auch das verzagteste Herz aufnehmen kann. Gib ihnen einen wirklich kräftigen Trost, egal wo du hineingeraten bist. Gott hat einen Ausweg vorbereitet für ihn, den Herrn der Welt. Für ihn gibt es keine Hindernisse. Lasst die Mutlosigkeit, er kommt zu Hilfe. Und der Grund für diese Zuversicht, der letzte Gedanke, Jesus ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Schon viele hundert Jahre vor Christi Geburt hat man geahnt, der Jesaja, der meint hier noch ein bisschen mehr. Nicht nur die Rückkehr in das Land aus der Gefangenschaft. Als Johannes der Täufer in der Wüste predigt und die Menschen scharenweise zu ihm kommen, wir denken ja gerade jetzt in der Adventszeit auch an den Täufer, da bereitet er sie auf die Ankunft des Retters vor. Und da sagt er in diesem Zusammenhang in seiner Predigt nochmal einen Satz der Johannes, nämlich, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Der Heiland, der Retter der Welt soll kommen. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes in Person. Und so hatte man Jesaja auch verstanden. Und als dann Jesus auch zu Johannes kommt in die Wüste und sich am Jordan taufen lassen will, und da sagt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und das war wirklich eine gute Nachricht für alle schlechten Christen in Israel. Und die kamen zu Jesus. Alle die, die sich nicht mehr unter die Frommen trauten, die bei den Musterchristen der damaligen Zeit, den Pharisäern, schon lange abgeschrieben waren. Und da kamen sie. Die Ehebrecherin kam, die sie steinigen wollten. Der Zöllner Zachäus, der alte Betrüger, sah Jesus und stieg herab von seinem Baum und kam auch, und ebenso viele andere, alle kamen sie, die tief gefallen waren und Hilfe suchten bei Jesus. Oft solche, die durch ihr kaputtes Leben schon genug gestraft waren und die Vergebung suchten, ihnen sagte Jesus, es ist genug mit der Strafe. Die Schuld ist vergeben. Ihr könnt noch einmal ganz neu anfangen. Redet mit Jerusalem freundlich. Jesus redet mit den Sündern freundlich. Die schlechten Christen können neu anfangen. Und so einer wie Zachäus, der gab schließlich alles zurück, was er gestohlen hatte und noch viel mehr dazu. Und damit wir es wirklich glauben, darum sagt Gott zu Jesaja, der Mund des Herrn hat's geredet. Als ob er sagen wollte, daran ist wirklich nichts zu rütteln. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz wirklich alle Schuld getragen hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, da brauche ich nicht mehr zu zweifeln. Dann reicht es für jeden von uns, für die guten Christen und für die nicht so guten Christen. Das ist wirklich eine gute Nachricht, das macht Mut. Tröstet, tröstet mein Volk. Amen. Herr, so bitten wir dich, mach du uns auch Mut zu dir zu kommen, deine Gnade zu suchen und auch fest auf dich zu vertrauen. Amen.